Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Episode, whatever, von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte mich erstmal recht herzlich bedanken für die vielen lieben Kommentare unter dem YouTube-Video zu meinem Q&A, was ich gemacht hatte mit den Fragen von euch. Ich finde, ich habe so eine schöne und liebe Community. Ich habe wirklich damit gerechnet, das hat man ja ganz oft im Internet, dass man angegriffen wird, beleidigt wird oder so, wenn man sich zeigt, dass Leute vielleicht aufs Äußere gehen oder... Ich weiß es nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja auch viele, die einfach Hate verbreiten wollen und einen beleidigen wollen, weil es ihnen gerade vielleicht in den Kram passt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so liebe und nette Kommentare von euch bekommen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ja, fand ich ganz, ganz toll. Das wollte ich unbedingt mal anmerken. Ja, ihr Lieben. Jetzt beginnen wir aber gleich mit dem Fall, den ich euch heute vorstellen möchte. Dieser ist aus 2013 und wieder in einer sehr jungen Frau passiert, die nicht einmal 18 Jahre alt wurde, leider. Und man geht in diesem Fall, den ich euch jetzt gleich vorstelle, sehr wahrscheinlich von Mord oder Totschlag aus, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, und nicht von einem Suizid oder einem Unfall. Das ist zwar bis heute nicht komplett geklärt, aber die Polizei nimmt eigentlich immer mehr an, dass es sich dabei eigentlich um Mord gehandelt hat. Das habe ich übrigens auch von einem Zuschauer zugeschickt bekommen, von dem lieben Burkhard. Ich hoffe, ich durfte jetzt deinen Namen verraten. Das hat er mir, glaube ich, sogar erst vor 3 oder 4 Tagen geschickt. Und ich habe gedacht, ja, den Fall machst du jetzt als erstes. Ich habe schon wieder so eine kleine Liste für euch angelegt. Auch dank dem lieben André, muss man sagen, der mich auch wieder gut mit XY-Folgen versorgt hat. Und ich das Ganze immer sehr gut aufarbeiten konnte. Aber jetzt genug gequasselt. Wir beginnen mit dem heutigen Fall. Heute soll es um den Fall Sandra Gallinger gehen. Sandra Gallinger war 2013 17 Jahre alt. Sie wohnte neu in einer WG mit einer Freundin, da sie in einem Hotel in Höxter ein Praktikum absolvierte. Das ging auch mehrere Monate und am 1. August sollte sie dann dort eine Ausbildung beginnen. Ihre Eltern wohnten nämlich in Werden, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, im Weserbergland. Dies liegt aber auch im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen, gar nicht so weit von mir. Sandra galt als ein lustiges, kontaktfreudiges und beliebtes Mädchen oder beliebte junge Frau mit einem großen Freundeskreis. Seit kurzer Zeit hatte Sandra auch einen neuen Freund, wir nennen ihn jetzt mal Hendrik, und auch den Namen von Sandras Ex-Freund habe ich verändert. Vom 14. Juni auf den 15. Juni 2013 war eine WG-Party bei Sandra geplant. Zu dieser Party kamen auch Hendrik und einige andere Leute. Erst verlief der Abend wohl auch recht schön, bis Sandra eine Weile mit einem anderen Gast draußen redete und Hendrik Sandra dann gesucht hatte und diese dann aber dort mit einem anderen jungen Mann draußen zu sehen war. Bei XY war das so dargestellt, dass sie ihm den Garten zeigen wollte, weil er Raucher war. Und Hendrik, also ihr jetziger Freund, reagierte sehr eifersüchtig darauf, dass Sandra eben mit diesem Mann nach draußen gegangen war, aber nur gesprochen hatte und es kam zu einem Streit. Hendrik verließ darauf die Party und Sandra eilte ihm hinterher. Und sie eilte ihm scheinbar so schnell hinterher, dass sie sogar vergessen hatte, ihre Schuhe anzuziehen. Sie soll ihm nämlich barfuß hinterhergelaufen sein. Und das auch ohne ihre persönlichen Gegenstände. Sie hatte keine Tasche dabei, keinen Ausweis und auch kein Handy. Sandra läuft mit Hendrik bis zu einem Kreisverkehr nahe der Petri-Apotheke in der Straße Papenbrink. Auch die Gartenstraße ist dort in diesem Kreisverkehr in der Nähe unter anderem. Hendrik soll Sandra aber weggeschickt haben und am Kreisverkehr oder eben in der Nähe von diesem trotzdem aber noch gewartet haben. Dies bestätigen auch spätere Autofahrer. Es hat sich nämlich sogar eine Autofahrerin mit Hendrik dort kurz unterhalten und da war er definitiv alleine. Sandra geht aber weiter, aber nicht wie man vielleicht meinen könnte zurück zu der WG, sondern vielleicht auch in der Hoffnung, dass Hendrik ihr nachläuft, was man natürlich aber nicht genau nachweisen kann heute, läuft sie weiter. Der konkrete Grund, weshalb sie das eben tat, steht nicht fest. Sie geht in Richtung des Friedhofs und der Innenstadt von Höxter. Die Innenstadt war zum Beispiel circa 800 Meter von dem Kreisverkehr, wo Hendrik zurückblieb, entfernt, nur damit ihr euch das mal ungefähr vorstellen könnt. In der Nähe des Friedhofs ist zur selben Zeit Sandras Ex-Freund Sven unterwegs mit Freunden. Die Freunde entschließen sich aber wohl gegen 1.30 Uhr oder so ungefähr, auf jeden Fall vor 2 Uhr, die genaue Uhrzeit ist da nicht ganz klar, nach Hause zu gehen. Sven aber bleibt dort alleine zurück, muss sich aber irgendwann auch in Richtung der Brücke an der B64 aufgemacht haben, die den Friedhof und die Innenstadt voneinander trennt. Dort wollen Zeugen, die sich zwar erst 9 Monate später gemeldet haben, einen Mann auf der Brücke gesehen haben, das haben sie im späteren dann ja ausgesagt. Und in Aktenzeichen XY äußerte die Darstellerin der Sandra, dass die beiden kein gutes Verhältnis nach der Trennung gehabt haben, sie und ihr Ex-Freund. Ob das wirklich so war, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, was damals in der Sendung gesagt wurde. Jedenfalls müssen sich Sandra und Sven dann an der Brücke getroffen haben. Ob das allerdings vorher schon so geplant war oder ob das jetzt völlig überraschend passiert ist, das ist nicht klar. Auch räumte Sven erst später ein, Sandra auf der Brücke überhaupt getroffen zu haben. Das muss ungefähr gegen 2 Uhr nachts gewesen sein. Um 2.15 Uhr fährt ein älterer Herr auf der B64 gerade seine Enkel von einer Party nach Hause, als er etwas auf der Fahrbahn liegen sieht und anhält. Es ist Sandra, die noch lebend, aber mit schweren Kopfverletzungen unter der Brücke auf der Fahrbahn liegt. Sie muss 6 Meter tief von der Brücke gestürzt sein. Der ältere Herr, der holt dann auch sofort Hilfe und Sandra wird per Hubschrauber in die Uniklinik in Göttingen geflogen. Am 15. Juni 2013 warten am Abend Sandras Eltern auf sie. Es war abgemacht, dass sie eben nach Hause kommen wollte. Mutter Margot Zater erinnert sich, es wurde immer später, doch Sandra kam nicht. Um 21.30 Uhr an diesem Abend klingeln dann 2 Polizisten an der Haustür. Sie überbringen ihnen die traurige Nachricht, dass Sandra einen Unfall hatte. Viele Stunden, nachdem Sandra auf der Fahrbahn aufgefunden wurde, dadurch, wie ich ja anfangs erwähnte, dass sie keine Papiere oder sowas dabei hatte, war es natürlich schwer, sie zu identifizieren. Wie es dann der Polizei gelang, am Ende zu erahnen, dass es sich um Sandra handelt, das weiß ich gar nicht genau. Vielleicht durch Aussagen der WG-Mitbewohnerin, aber das ist nur eine Mutmaßung von mir. Darüber konnte ich nichts finden. Die Eltern fuhren dann mit Sandras Bruder ins Krankenhaus und sollten nochmal schauen, ob es sich bei dem Mädchen wirklich um Sandra handelte. Ihr Vater bestätigte das dann aber letztendlich. Und am Tag darauf, den 16. Juni um 12.31 Uhr, verstirbt Sandra Gallinger dann leider am Hochzeitstag ihrer Eltern im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Ihre Eltern konnten dort auch nur noch hilflos am Bett sitzen und hoffen, aber leider starb sie dann ja. Erst ging die Polizei auch damals von einem Unfall aus oder einem Suizid. Die Eltern haben das aber sofort ausgeschlossen, denn Sandra war lebensfroh. Glücklich und kurz vor Beginn ihrer Ausbildungsstelle. Das passt nicht. Auch ihren 18. Geburtstag hatte sie schon bis ins Detail geplant. 9 Monate später kam ja die Zeugenaussage, dass ein Mann auf der Brücke gesehen worden ist. Und wohl erst dadurch kamen die Ermittlungen dann auch richtig ins Rollen und die Annahme eines Suizids oder Unfall wurde halt geringer dadurch. Bei einem Mann wurde sogar später Sandras Handtasche gefunden. Ob das jetzt der Ex-Freund Sven war oder Hendrik oder jemand ganz anderes, das stand leider nicht in den Presseartikeln. Das wäre natürlich aber wichtig gewesen, finde ich. Nach der Aussage des Brückenzeugen hofften die Polizisten nun natürlich auf Mitwisser, um den Täter fassen zu können. Aber da passierte eben so wirklich nichts und dann haben sie sich entschlossen, in die breite Öffentlichkeit zu gehen zu Aktenzeichen XY. Sandras Fall wurde dort am 5. Juni 2019 ausgestrahlt. Nach der Sendung wurde bekannt, dass die meisten Anrufe zu Sandra in der Sendung eingegangen waren. 17 Stück waren das. Ein Anrufer will sich erinnern und das ja 6 Jahre später, dass er damals zur entsprechenden Uhrzeit nahe der Friedhofsbrücke einen Streit mitbekommen haben will. Damals hat er dem Vorfall keiner Bedeutung beigemessen. Erst nachdem er die Sendung gesehen hat, rief er dann bei der Polizei an. Und das, wie gesagt, ganze 6 Jahre später, dass er sich da wirklich noch daran erinnert, dass das dieser Tag war, das ist schon, ja, ein bisschen komisch, finde ich. Also ich könnte mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, aber Vielleicht hat er da einen bestimmten Tag gehabt und er wusste, dann war das eben. Manchmal hat man ja davor einen Geburtstag gehabt oder so. Deswegen will ich das auch nicht anzweifeln. Aber ich glaube, ich wüsste nicht mehr, was ich vor 6 Jahren gehört habe. Anfang Juli 2019 dann durchsuchte daraufhin dann die Polizei auch die Wohnung von Sandras Ex-Freund in der Höxteraner Altstadt. 6 Jahre nach ihrem Tod erhofften sie sich so eben an Beweismaterial zu kommen. Und bereits im Juni 2019 nach Ausstrahlung des Falls bei XY gab es einen Polizeieinsatz bei Sven. Es sei zu einem lautstarken Streit bei ihm gekommen, den er mit Hendrik, also Sandras damaligen Freund, geführt hatte. Eine tätliche Auseinandersetzung konnte die Polizei aber abwenden. Aber auch die Ausstrahlung im Juni 2019 bei Aktenzeichen XY konnte nicht dazu beitragen, den Fall Sandra Gallinger zu klären. Die Polizei geht stark von einem Tötungsdelikt aus. Dass Sandra auch ein Zufallsopfer von jemand Fremden gewesen sein könnte, das ist nicht auszuschließen. Jedoch nimmt man an, dass Sandra vermutlich von jemandem die Brücke heruntergestürzt wurde, den sie gekannt hat. Auch Sandras Familie geht klar davon aus, dass Sandra die Brücke heruntergestürzt wurde. Sandras Mutter meint, der Mörder werde nicht zur Ruhe kommen, sich irgendwann verraten. Sie habe Sandra am Grab geschworen, nicht eher Ruhe zu geben, bis derjenige gefunden ist, der ihr das angetan hat. Auch wurde zur Ergreifung des Täters 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Sandras Familie fragt sich, wie derjenige bloß mit dieser Schuld leben kann. An der Friedhofsbrücke, berichtet die Neue Westfälische 2019, habe Sandras Mutter eine liebevolle Gedenkstätte eingerichtet. An dieser fühle sie sich ihrer Tochter sehr nah. Regelmäßig fährt sie nach Höxter und bringt Blumen und Kerzen, die sie liebevoll dort pflegt. Auch ein Holzkreuz mit einem Foto von Sandra steht dort. Leider auch, wie im Fall von Bianca Burbach zum Beispiel, wurde die Gedenkstätte schon mehrfach geschändet. In der Silvesternacht 2013 habe man sogar einen Busch umgesägt und diesen direkt auf diese Stelle provokant hingelegt, was ja schon echt dreist ist und auch sehr, sehr traurig. Sandras Mutter, Margot Zater, vermutet, dass das ihr Mörder gewesen ist. Sie sagt, der Täter hat Sandras Leben zerstört, unser Leben, und lebt unbehelligt weiter unter uns. Immer wieder fragt sie, wie ein Mensch mit dieser Schuld nur leben kann. Eine Antwort hat Sandras Mutter darauf nicht. Und auch die Polizei, wie ich ja schon erwähnte, glaubt definitiv nicht an einen Unfall oder Suizid jetzt mehr, sondern eben ist von einem Tötungsdelikt überzeugt. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Fall überhaupt nochmal gelöst werden wird. Der Täter war ja damals vermutlich noch jugendlich, so wie Sandra, wenn er denn wirklich auch aus ihrem persönlichen Umfeld stammt. Vielleicht ist das auch eine kleine Hoffnung, dass wenn dieser älter wird, vielleicht doch nicht mehr mit der Schuld leben kann, wenn er erwachsen geworden ist und sich vielleicht noch stellt. Aber das ist natürlich, ja, einfach nur eine Hoffnung, eine kleine Hoffnung. Was denkt ihr über den Fall von Sandra Gallinger? Denkt ihr, dass dieser noch gelöst werden kann? Und was glaubt ihr, wer war der vermutliche Täter? Und ich danke auch Burkhard nochmal für das Zusenden dieses Falles und auch, wie gesagt, am Anfang schon an André für die Folge von XY, die mir auch nochmal so ein bisschen geholfen hat, obwohl die Presseartikel diesmal auch ziemlich umfangreich waren. Ja, meine Lieben, das war jetzt eine kurze Folge. Ich habe jetzt gerade 13 Minuten 45 hier voll. Aber ich fand den Fall trotzdem mal wichtig vorzutragen. Er ist mal ein bisschen anders wie meine sonstigen Fälle, wo, wenn Leichen aufgefunden wurden, ja meistens Stichverletzungen waren oder irgendwas. Aber das war jetzt wahrscheinlich ja ein Brückensturz. Man geht ja als letztes davon aus, dass das ein Unfall war, weil dann hätte sie ja auf dieses Brückengeländer klettern müssen. Und wäre dann irgendwie runtergefallen. Vielleicht ist es auch im Streit passiert, man weiß es ja nicht. Aber man geht ja davon aus, dass sie vielleicht sogar aus Hass, aus Rachegefühlen eventuell von dieser Brücke gestürzt wurde. Und dann eben leider Gottes ihren schweren Kopfverletzungen erlegen ist. Und das ist, wie gesagt, einfach mal ein ganz anderer, wahrscheinlicher Mordfall. Und dadurch, dass man ja auch quasi den Freund und den Ex-Freund so ein bisschen in Betracht ziehen kann, obwohl der Freund ja im Kreisverkehr da irgendwo in der Nähe gewartet hat, könnte man jetzt meinen, dass es eventuell der Ex-Freund war. Beweisen lässt sich das aber nicht. Er wurde bislang auch noch nie festgenommen für die Tat. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sich in diesem Fall jemals noch ein Täter finden lässt. Aber für die Familie Gallinger hoffe ich das wirklich von Herzen. Man merkte auch in den Artikeln, die ich gelesen habe, dass die Mutter und wahrscheinlich auch die ganze Familie wirklich natürlich extrem belastet sind. dadurch, dass ihre Tochter ja einfach auf so grausame Art gestorben ist, dass sie wahrscheinlich ja jemand einfach darunter gestürzt hat. Und sie hat ja kurze Zeit noch gelebt, aber ist ja nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Das ist, denke ich, auch aufgrund der schweren Kopfverletzungen gar nicht mehr möglich gewesen. Und ja, ist dann ja leider wenige Stunden später dann im Krankenhaus verstorben. Und ja, es ist natürlich dann nochmal schlimmer, glaube ich, wenn du dein Kind dann in diesem Sterbeprozess im Krankenhaus siehst und nichts mehr tun konntest. Ja, hoffen wir mal, dass der Fall sich irgendwann noch klären lässt, ihr Lieben. Und ich sage bis zu einem nächsten Mal. Eure Lia.